Wir gehören wirklich zur Natur. Das ist nicht nur das Wollsockengelaber von irgendwelchen Walliebhabern und Liebhaberinnen oder Delfinretterinnen und Rettern, die ich alle sehr gut finde und unterstütze, sondern das ist eine naturwissenschaftlich knallharte Tatsache. Und wir zerstören das halt unter anderem auch dadurch, dass wir die ganzen Leichen verbrennen. Das kostet super viel fossile Energie, natürlich nicht für eine Leiche, aber wir sind fast 10 Milliarden Menschen demnächst. Also das ist unfassbar. Daran sieht man, dass die Menschen den Kontakt zu den natürlichen Kreisläufen verloren haben.
Hi, mein Name ist Salwa Humsi und ihr hört Unterwegs mit. Heute gibt es hier mal wieder eine Premiere, denn ich begleite zum ersten Mal auf einen Gast auf einer Bahnfahrt ins europäische Ausland. Wir fahren also gemeinsam über die Grenze. Dr. Marc Benecke nämlich, der hält einen Vortrag vor dem Europäischen Parlament in Brüssel und ich darf ein Stück mit ihm fahren. Marc Benecke ist Kriminalbiologe und ein weltweit anerkannter Experte für forensische Entomologie. Und das bedeutet, er benutzt sein Wissen über Insekten zur Aufklärung von Rechtsfällen, wie zum Beispiel Tötungsdelikten. Außerdem beschäftigt ihn der Zusammenhang von Artensterben und Klimawandel. Mit Marc spreche ich über seinen wirklich außergewöhnlichen Job und lass mir erstmal erklären, wie der überhaupt funktioniert. Und wir sprechen außerdem auch darüber, welche Rolle das Asperger-Syndrom beim wissenschaftlichen Arbeiten spielt. Und ich frage ihn, warum er eigentlich keinen Urlaub braucht.
Hallo Marc Benecke, wir sitzen gerade gemeinsam im Zug von Köln nach Brüssel. Ich fahre nicht ganz bis nach Brüssel.
Und der Geläuterte, wie du gerade gesagt hast,
spricht gerade im
spricht Hintergrund. Und hat sich entschuldigt, dass trotz der vielen kaputten Züge so viele Fahrkarten verkauft werden.
Also man hört ihn, finde ich, in seiner Stimmlage schon über dem Mikro hängen, so geläutert ist er. Man würde ihn gerne einmal in den Arm nehmen.
Sag, mach mal gleich, wir gehen gleich hin und knuddeln den. Weißt du, du fährst doch so viel Zug, da weißt du doch bestimmt, wo das Abteil ist.
Nee, ich war da noch nie drin in dem Cockpit, noch nie.
Möchtest
würde ich aber
mal?
Gerne mal. Ja, also eigentlich stimmt, warum habe ich das?
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr bei der DB arbeitet, lasst eure Moderatorin doch mal bitte hinter die Kulissen schauen.
Eigentlich sollte ich andere Kontakte haben, wenn ich diesen Podcast mache oder nicht die Hörerin.
Oder bekommen. Ich kriege ja oft auch Mails von, weil wir machen ja ganz viele Selfies mit den Zugmitarbeiterinnen. Und die dann bieten uns auch schon mal Lokführer, Lokführerinnen an, mal irgendwo mitzufahren und so. Das klappt dann zwar. Ja, das klappt dann natürlich nicht, weil es dann doch verboten ist, aber weißt du, sie wünschen sich das.
Es wird wenigstens angeboten, das ist schön. Ja. Wir fahren jetzt gemeinsam nach Brüssel. Was machst du da?
Ich spreche morgen im Europäischen Parlament über Artenschutz und Artensterben und natürlich ein bisschen Klima, weil das natürlich miteinander zusammenhängt. Mhm. Ja, da habe ich, also das muss ich sagen, das ist der wenn du schon mal auf irgendwas in deinem Leben hingearbeitet hast, das ist.
Ach wirklich? Das heißt, ich weiß ja, dass du sehr viele Vorträge hältst. Ich weiß, dass du viel unterwegs bist, deswegen dachte ich, das ist jetzt eine ganz normale Zugfahrt für dich.
Nee,
einer von vielen Vorträgen, die du an 365 Tagen im Jahr hältst.
Nee, ich will das so machen, dass ich wirklich nur die allerneuesten Daten mal zeige und die Zuhörerinnen und Zuhörer, die erfahrungsgemäß eine gute Portion, ich will es jetzt nicht sagen Zynismus, aber also gerade im Europäischen Parlament entwickelt man natürlich auch so eine etwas merkwürdige innere Haltung und da möchte ich doch durchdringen. Und da habe ich schon einige, ich war jetzt auf der Republika kürzlich, das ist so eine Berliner Messe, wo die ganzen Internetmenschen sich da gerne aufhalten. Da habe ich auch schon mal.
Alle Menschen auf Twitter sind da.
Alle Menschen auf Twitter sind da und da habe ich auch schon mal ein bisschen eins hochgeschaltet, dann beim Naturschutzverband auch.
Also das heißt, du hast richtig so, du siehst deine Termine fürs Jahr und du weißt, okay, das ist jetzt, ich sag mal, ein normaler Vortrag und da hören dann aber vielleicht besonders wichtige Leute mit, das ist vielleicht besonders viel Druck drauf, da passt du dann auch deinen Vortrag dementsprechend ab?
So würde ich nicht sagen. Also ich passe es nicht drauf an, ob jemand wichtig ist oder nicht. Für mich sind
im
alle
Sinne
Leute...
Im Sinne von, es wird gehört und gibt vielleicht...
Für mich sind alle Leute gleich wichtig. Okay. Es geht eher um die Stimmung. Mhm. Ich passe es an die Stimmung an, die vermutlich da herrschen wird. Du kriegst ja, das kennst du, naja, du hast beim Radio früher gearbeitet, vielleicht, obwohl selbst im Radio denke ich, kriegst du es mit. Man kriegt so eine Stimmung, man weiß gar nicht warum. Also wie die Stimmung von den Zuhörern und Zuhörerinnen so ist.
Naja.
Natürlich, wenn du vor dem Publikum stehst, ist es einfacher. Aber selbst bei YouTube, wo wir ja den größten deutschsprachigen, verständlichen, ohne Fremdworte Corona-Kanal, selbst da kriegst du so aus den Rückmeldungen, die dann die Ines bearbeitet, die jetzt eins weiter sitzt, kriegst du schon mit, in welche Richtung das geht und so. Aber die Menschen an sich ist mir egal, ob die jetzt, wie sagt man, Multiplikatoren oder wichtig oder sonst was, ist mir scheißegal.
Ich dachte jetzt gerade vielleicht bei einem politischen Thema, Thema, dass man dann da...
Nein.
Okay.
Nee, das bewährt sich auch nicht. Also ja. Ich weiß nicht, ob du es vorhin gesehen hast. Doch, die eine Frau hast du gesehen, die uns angesprochen hat, ja. Die aus Namibia kam auf der Treppe. Dann vorhin hat mich doch einer abgeklatscht, auch ein dunkelhäutiger Mann, der auf dem Bahnsteig gerade eben und so. Und ich glaube, das sind alles keine reichen, wichtigen, einflussreichen Leute. Also ich weiß es nicht, aber könnte sein. Mhm. Ist mir total egal.
Ja, also da sollte man auch keine Unterschiede machen. Gerade wenn man über wichtige Themen spricht, wäre es ja auch komisch, wenn man sagen würde, so vor dir spreche ich und vor dir nicht. Aber trotzdem kriegst du ja super viele Anfragen und machst ja auch extrem viel. Also ich nehme mal an, wenn ich jetzt einmal deinen Kalender sehen würde, dann wäre da Punkt, 365 Tage im Jahr. Wie wählt man denn da aus? Also
gar nicht.
Du sagst einfach, wer als erster kommt,
ja,
der...
Wenn ich
echt? Wirklich?
Ja, okay. Ja, ist krass. So. Wenn ich Zeit habe, mache ich es. Also es hat auch sehr viele schöne Erlebnisse gegeben. Ja. Zum Beispiel Tiervater Bremen. Das ist von einem Tierbuchwerk, was sehr oft aufgelegt wurde und sehr bekannt war früher. Ja. Es stand in jedem Haushalt, wo Bücher waren früher. Da gibt es noch das Geburtshaus seines Vaters und beziehungsweise von ihm und wo sein Vater gewohnt hat, im tiefsten Thüringen in Rentendorf. Und dann haben die zum Beispiel mal gefragt, ob ich da nicht was machen will über mein Tierbuch, weil ich auch eins geschrieben habe. Und dann hat halt die Feuerwehr ein Zelt aufgebaut. Die Wiese war wirklich ohne Scheiß 20 Zentimeter tiefer Matsch. Ja. Und dann bin ich hier angekommen und das war fantastisch. Niemand kennt das wahrscheinlich oder kaum jemand. Aber da haben sie die alten Tapeten original wiederhergestellt mit originalen Prägestempeln, die sie extra haben anfertigen lassen. Der Apfelbaum aus einem Zweiglein von damals blühte wieder. Da haben sie einen neuen Apfelbaum gemacht. Und es ist im absolut nichts. Die Straße ist noch nicht mal befestigt. Also wir haben versucht, an dem Tag, als wir da waren, sonntags fuhr noch nicht mal ein Bus dahin. Beziehungsweise der eine Bus, der fuhr zu einer Zeit, wo wir nicht dahin mussten, überhaupt nicht. Und das ist jetzt zum Beispiel was, was dann unglaublich geil ist. Und das wird normal, wenn ich jetzt auswählen würde, würde ich sagen, okay, ich brauche mindestens einen Tag Anreise. Aber ich mach's. Weil die sind zuerst gekommen, dann habe ich es gemacht,
dann
fertig.
Und
es war bezaubernd. Dann habe ich für die Linien Society of London, wo ich nach Brüssel jetzt in 3 Tagen hinfahre, die älteste biologische Fachgesellschaft, habe ich dann direkt einen Bericht über das Rentendorfer Haus vom Tiervater Bremen geschrieben und so, weißt du, so dreht sich das alles immer weiter.
Ich weiß ja selbst auch von mir, wie es so in so einer Selbstständigkeit ist, wenn man irgendwie verschiedene Bereiche abdeckt. Ich mache Fernsehen, ich mache Radio, ich mache Bühnenmoderation und wenn trotzdem, ich komme dann in so eine Situation oder hatte Situationen in meiner beruflichen Laufbahn, wo ich hätte die Entscheidung treffen können, ich will mehr Bühne machen und ich mache zum Beispiel, man kann ja so ein bisschen sich seine Zeit einteilen und sagen, nee, hattest du jemals mal so einen Moment oder ist das einfach für dich wirklich so organisch so gekommen, genau wie du gerade gesagt hast, du machst einfach, was angeboten wird und so entsteht dann quasi auch deine berufliche Ausprägung im Sinne von, was für Formaten du dich bewegst.
Ich würde sagen, ich mache das, was gefragt wird. Also angeboten ist bei uns natürlich so ein bisschen ein komischer Begriff, weil wir haben natürlich auch noch im Labor viele Kriminalfälle als Team und das, was die Kleinen, also zum Beispiel jetzt neulich waren wir in der Schule in Berlin und haben Blutspurenkurs gemacht. Also was die anbieten, ist halt gar nichts, sondern die würden sich freuen, wenn man hinkommt. So ist das eher bei uns. Bei dir ist es ja eher so, da stecken ja vielleicht berufliche Entscheidungen dahinter oder Geld oder sonst irgendwas. Das ist bei uns ja nicht der Fall.
Ja, im besten Fall Bock. Im besten Fall, worauf hat man Lust, oder?
Genau, und das ist das, genau. Das heißt also, jede Anfrage, auf die ich Bock habe, und das ist eigentlich so, das gilt aber auch für die Kriminalfälle, da nehmen wir ja alles an. Also alle Kriminalfälle als Team nehmen wir die an und machen wir dann einfach.
Und du fährst überall mit dem Zug hin. Hast auch, glaube ich, eine Bankart 100, wurde mir geflüstert.
Jetzt wieder. Ja, ich bin ja zwischendurch, war ich ja auf eurer Webseite für das Personal, glaube ich.
Aber meine Webseite ist es nicht.
Nee, auf der Personal-Webseite, glaube ich, da stand, ich glaube, man braucht, um mit der Bahn zu fahren, durch Corona Humor und super Sparpreise. War, glaube ich, die Überschrift aus meinem Interview. Und könnt ihr ja vielleicht verlinken.
Ja. Und das ist dir aber auch wichtig. Ich meine, man hätte ja auch sagen können, man fliegt. Aber du lebst vegan, du hast gerade schon gesagt, in deinem Vortrag heute? Heute ist der.
Morgen.
Morgen wird es auch.
Wegen Bahnbonus muss man immer einen Tag extra einplanen.
Ja, verstehe. Du sprichst auch viel über Klima und über Artensterben und das ist dir schon wichtig, dass du nicht mit dahin fliegst.
Also erstmal kann ich Flugzeuge und Autos nicht leiden. Das ist so der sozusagen der eigennützige Teil davon. Der zweite, auch eigennützige Teil ist, dass wir schon als Kinder und Jugendliche wirklich wussten, das kann ich beweisen, weil ich darüber schon geschrieben habe als Jugendlicher und in meinem ersten Buch, was ich jemals geschrieben habe, dass halt die Erde sich erwärmen wird und alles, was du kennst, was dann noch passiert. Und ich hab das nie begriffen, warum irgendjemand sich in dieser Weise verhält. Gleichzeitig liebe ich aber auch Züge. Also ich habe meinen eigenen Züge-Kanal bei mir auf dem YouTube-Channel, wo also die singenden Züge, da gibt es so bestimmte Loks, die machen dann so, die fahren halt zum Beispiel die, du kennst die aus Berlin nach Frankfurt oder fahren, zum Beispiel die Siemens-Loks oder in Wien, da habe ich die auch schon gesehen, in Österreich, oder alte Dampfzüge, ich war schon...
Das ist richtig so eine Zugleidenschaft.
Ja, ich finde Züge sind das Beste. Also deswegen, ich bin jetzt nicht irgendwie der Heilige, der jetzt nur das aus Umwelt- oder sonstigen Gründen macht, sondern ich liebe Züge.
Ja. Kennst du diesen The Train Guy oder wie der heißt? Von, ich weiß nicht, ich glaube, der ist auf allen Social-Media-Plattformen. Ich kenne den jetzt vor allem von TikTok. Der hat immer so eine Webcam oder so eine kleine, so eine GoPro auf die Kamera, auf so eine Cappy geklemmt, die auf sein Gesicht filmt. Und das sieht halt total witzig aus, weil sein Gesicht so riesig groß ist und das so komplett, also wie nennt man denn das, wenn das so rund ist, das
Fischei.
Objektiv? Fischei, genau. Es sieht total witzig aus, erstmal die Einstellung. Und er filmt sich, während alte Züge einrollen, die er quasi beobachtet. Und er steht dann da teilweise Stunden und hypt sich total darauf ab. Und dann sieht man halt, wie der Zug einrollt und er lacht einfach. Und
ich will die Züge sehen. Nee, das wäre nichts für mich. Ich bin großer Fan von the Man in Seat 91. Der hat eine schöne Webseite. Da geht es dann wirklich nur um die Züge und um die Karten. Und ihn selber sieht man überhaupt nicht. Ja. Ich habe jetzt zum Beispiel auch mir nach London wegen Zoll mir die Europakarte, die ist gerade neu erschienen, bestellt. Mit allen Zugverbindungen in ganz Europa. Die kommt aber in England raus und deswegen habe ich sie mir nach London bestellt, wo ich ja sowieso jetzt hinfahre. Mhm. Und die Empfehlung kam zum Beispiel vom Man in Seat 91. Okay. Also ja.
Und was fasziniert dich daran so sehr?
Ey, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich finde alles geil. Ich finde in den alten Intercities finde ich noch diese großen Lampen gut. Die fand ich auch früher schon in Straßenbahnen gut. Mhm. Ich mag alles, was geregelt, überschaubar und eindeutig ist. Aha, das mag ich. Ja. Und zum Beispiel bei Zügen, bevor das jetzt angefangen hat mit dem Chaos, war es halt so, du konntest dich halbwegs auf die Abfahrts- und Ankunftszeiten verlassen. Mhm. Du konntest dich halbwegs auf deinen Sitzplatz verlassen, den du gebucht hast. Der Knopf, da steht dran, was der Knopf macht. Mhm. Ich habe zum Beispiel auch früher in Rumänien sehr gerne, da fuhren noch alte deutsche Züge von der Reichsbahn oder so, habe ich immer die Schilder fotografiert. Da steht halt dran, was drin ist. Also zum Beispiel in der Toilette gab es die Desinfektionskanne. Geil, auf so einem Emile-Schild und so. Mhm. Also das ist alles total cool. Ich habe auch als die Deutsche Bahn mal Zeugs verkauft hat von den Klapptischen und so weiter, die konnte man im Bahnshop mal kaufen. Da habe ich mir auch Zeugs gekauft. Frau natürlich nicht so gut, aber...
Apropos deine Frau, du bist ja auch eigentlich immer mit ihr unterwegs, oder? Mhm. Oder also ziemlich oft. Jetzt ist sie auch gerade dabei, ist aber ein Abteil weiter.
Eigentlich immer.
Das ist zum Beispiel was, worum ich dich total beneide. Also nicht, dass du eine Frau hast, sondern dass ihr immer zusammen unterwegs seid. Weil ich bin auch super viel unterwegs, auch das ganze Jahr über und halt meistens alleine. Und ich finde das total schön, dass ihr immer zusammen unterwegs seid, weil das ist ja auch, das macht es ja alles irgendwie spaßiger. Man hat immer jemanden, mit dem man sich irgendwie gerade austauschen kann. Also hast du das irgendwann mal, habt ihr das mal bewusst entschieden? Ist das durch Zufall entstanden, weil ihr auch viel arbeitet? Oder ist das auch so, weil du viel beruflich unterwegs bist, sie viel zu tun hat und ihr gesagt habt, ja, dann sehen wir uns wenigstens?
Ich habe schon immer gerne Menschen mit auf Reisen genommen, weil das meiste auf Reisen kannst du gar nicht transportieren durch Fotos oder sonstige Dinge, sondern es ist wirklich oft was ganz Flüchtiges, was Seltsames. Zum Beispiel wie jetzt in München der Bahnhof, der jetzt wahrscheinlich erst 2000, weiß der Teufel, 30 oder so fertig wird, wie das so langsam einstaubt, die Baustelle und sich erstmal wieder nichts tut und dann bewegt sich das wieder. Mhm. Das könnte man jetzt vielleicht in Gedichten oder so beschreiben, aber ich meine, Gedichte über Bahnhöfe oder so ist jetzt vielleicht nicht so spannend. Dann viele Naturerscheinungen auch, die du so siehst. Zum Beispiel jetzt, wo ich gerade rausgucke, da sehen wir so ein klassisches Feld noch, was auf der einen Seite jetzt schon ganz braun ist, auf der anderen Seite wird es noch in Monokultur bepflanzt, dahinter auch. Dahinter sind die Windräder. Aber seit einem Jahr siehst du jetzt eben auch die ersten Wiesen, die hochwachsen, wo auf einmal wieder bunte Blumen drin sind, zum Beispiel auf der anderen Seite da drüben. Da siehst du, was sind das? Das sind hier diese so Schmetterlingsbüsche, heißen die Trivial da drüben und noch ganz viele andere tolle Sachen. Da sieht man, dass hier hochgewachsen lassen wird. Das ist natürlich für die Insekten sensationell. Und
du guckst da natürlich ganz anders drauf als ich. Für mich ist so schön grün.
Ja, nee, das ist totale Scheiße. Jetzt fahren wir gerade eine Maiswelt, wobei da vorne ist schon wieder so ein Schmetterlingsstrauch. Ja. Und das sind alles Dinge, die wären, glaube ich, zu nerdig oder zu langweilig oder zu wertlos, wenn du dir einfach so erzählen würdest. Aber wenn jemand dabei ist, das ist toll. Und das habe ich schon immer gemacht, dass ich dann einfach, habe das dann früher auch immer bezahlt für die mitgekommen sind. Und ich lerne dann was von den Menschen. Hier zum Beispiel siehst du, sind auf einmal ein paar Sonnenblumen reingesprenkelt. Ergibt überhaupt keinen Sinn. Ist das jetzt ein Sonnenblumenfeld oder wie? Oder
kleine,
was? Genau, was ist da los? Ja. Hier siehst du auf einmal Süßgräser mitten im Feld hochwachsen, total eigentümlich und so weiter.
Ja. Und wenn du das alles nachträglich in der Nachricht schreiben würdest, das wäre natürlich...
Ja, vor allen Dingen, wen interessiert's? Ja. Und jetzt zum Beispiel um jetzt mal auf die Ines zu kommen, die interessiert sich einerseits für die ganzen Insekten und Pflanzen und so, auch für die ganzen Naturerscheinungen. Gleichzeitig können wir auch mal ruhig da sitzen und überhaupt nichts machen, nur vor uns hinwursteln. Ja. Und wir sind beide extrem mobil im Arbeiten, weil ich habe ja mein Labor, da sind sowieso, also da ist hauptsächlich meine Mitarbeiterin, die Tina, die managt das einfach gut. Und ich kann dann immer Touchdown machen und so. Also das hat sehr lang gedauert, bis wir das so zusammengebastelt haben. Und es ist natürlich auch harte Beziehungsarbeit. Ne? Mhm. Ich meine, wenn du bist 24/7, 365 Tage zusammen.
Auf jeden Fall. Also auch wenn ihr zusammen arbeitet, ne?
Ja, klar, also du sitzt ja trotzdem im selben Abteil und dann ja.
Ein Pärchen Homeoffice.
Ein Pärchen Homeoffice sozusagen. Aber eigentlich sind
auf Rädern.
Da steckt aber eigentlich noch eine ganze Gruppe von Kooperateuren dahinter. Zum Beispiel habe ich jetzt gerade einen sehr, 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 sehr grimmigen Kriminalfall aus dem Konzentrationslager. Und da ist es so, dass ich dann, während ich dann hier sitze, beispielsweise auch mit allen Leuten kommuniziere, also über E-Mail. Ne? Also ich telefoniere grundsätzlich nie, auch nicht im Zug. Also finde ich sowieso beknackt.
Du telefonierst nie?
Nee, ich telefoniere nie. Nee,
man
also
kann dich nie...
Außer also die, nee, gar nicht. Also ich gehe nicht dran. Ich habe jetzt nur gerade die Ines, weil sie nicht dran gegangen ist. Also sie ist nicht dran gegangen, aber die hätte ich angerufen und ihr kurz gesagt, dass wir hier drüben sitzen.
Ja.
Aber ansonsten mache ich das nie. Und das ist so ein Schwirren im Hintergrund. Das funktioniert egal, wo ich bin. Also es sind ganz viele Leute ständig im Austausch. Also ich habe am Tag... Wirklich jetzt, ich weiß, das hört sich vielleicht ein bisschen merkwürdig an, aber bestimmt 250 E-Mails, die muss ich auch bearbeiten. Wenn ich die nicht bearbeite, kannst du dir vorstellen, was dann nach einer Woche passiert.
Du hast doch mal gesagt, du arbeitest oder ihr arbeitet zusammen im Familienbüro, so nenne ich es jetzt einfach mal, von 9 bis 2.
Ja,
und
das
damit
stimmt,
ist nicht 14 Uhr gemeint, sondern 2.
2 Uhr nachts, ja, das stimmt. Ist tatsächlich so, ja. Aber naja,
und
gut.
Warum arbeitet man so viel und auch jeden Tag und so lang? Warum macht dir das so viel Bock? Ist es Bock? Ist es so eine Verpflichtung, weil du weißt, du wirst gebraucht und es ist halt jetzt so, es ist deine Berufung. Ist ja auch, also es gibt ja auch viele Menschen, denen ist zum Beispiel Arbeit gar nicht so wichtig. Für die ist das was zum Geld verdienen und das kann sein, in einem Büro arbeiten, das kann irgendwas sein, womit man gar nichts verbindet, was einem total egal ist. Man geht abends nach Hause, macht die Tür zu, fertig. Und dann gibt es Menschen wie dich, ich will mich da so ein bisschen in die Kategorie auch reinzählen. Ich liebe es auch zu arbeiten, ich liebe meinen Job und bin dann eher so, dass ich dann lernen muss, das zu trennen quasi.
Ich verstehe, ja. Das mussten wir nicht. Also nee. ich musste nicht lernen, das zu trennen. Also meine Großeltern haben das auch, als sie noch gelebt haben, erzählt, dass sie halt einfach, wenn ich Krimskrams eingesammelt habe und dann mal angeguckt habe und so, das fanden die okay. Oder
das heißt, das ist einfach deine Berufung für dich?
Ja,
auch nicht?
Klingt sicher aus deiner... Nee, gar nicht. Aber, aber das ist eine Bewertung vielleicht eher von außen. Also für mich ist das einfach total normal und friedlich. Also zum Beispiel mein sozialer Vater, der hat mit uns am Küchentisch so gelötet die ganze Zeit, der ist Ingenieur. Und ich wusste gar nicht, dass das ungewöhnlich ist. Also zum Thema Trennung von Privaten und Nicht-Privaten. Also der hat das beruflich gemacht. Der hat Spaß gehabt, das mit uns zu machen. Aber ob das jetzt eher für ihn so eine Art Lehrstück sein wollte, dass wir es daraus lernen sollen, oder ob das nur Spaß war, weil das die Art oder vielleicht auch eine der wenigen Arten war, wie er sich mit uns gut austauschen konnte oder sowas, das weiß ich einfach.
Das heißt, du hast nie keinen Bock auf Arbeit. Du denkst dir nie, boah, jetzt würde ich gern einfach mal mit Ines einen Tag am See chillen und heute soll mir keiner eine Mail schreiben, können mich alle mal am...
Ja, also am See chillen habe ich schon, weil erstens gehe ich nicht schwimmen und zweitens hasse ich Sonne, also deswegen würde ich schon mal nicht...
Oder
auch
immer.
Nein, ich verstehe, was du meinst. Nein, es ist so, bei uns ergeben sich die schönen Momente, die andere Leute, nicht du jetzt, weil du eh viel unterwegs bist, aber sagen wir mal, jemand hat jetzt so ein ganz... sagen wir mal, so ein 50er-Jahre-Leben, das gibt's ja auch heute noch, ne? Und das ist klar, die Menschen möchten mal raus, möchten Urlaub machen, möchten eine Abwechslung, finde ich auch richtig, ist auch sehr, sehr super wichtig, aus sehr vielen Gründen, also Beziehungsgründe und persönliche Gesundheitsgründe und abwechslungsreiches Nährstoffe und geistige Abwechslung und so. Und wir sind ja sowieso jeden Tag woanders und dann ergeben sich die kurzen, schönen Momente, die, glaube ich, andere als Urlaub ansehen, ergeben sich bei uns durch Zufall. Mhm. Also ich sag mal, wir sitzen vor King's Cross, wo ich immer gerne bin und dann auf einmal baut sich der Biomarkt da auf und den gibt's da so seit ein paar Jahren und dann gehst du da hin und sagst du so, ja, ich hätte gerne hier die Teilchen, überall steht Bio, Öko, alles, ne? Und dann aus Gewohnheit fragst du dann, ja, ist das denn jetzt aber auch vegan? Dann sagen die, nee, was Veganes gibt's hier nicht. Mitten in London, vor dem am größten Bio-Ökomarkt, gibt's aber nichts Veganes. So. Aber das sind Momente, das ist dann irgendwie ruhig und friedlich. Dann sagen wir uns, okay, gut. Dann
ist
das
ein Urlaubsmoment.
So. Das ist ein Urlaubsmoment, auch wenn sich das verrückt anhört, weil dann sagen wir, okay, dann holen wir uns jetzt einen Kaffee und dann setzen wir uns hin und gucken uns das an. Und dann ist das ein Moment, der keinen Sinn ergibt, aber der einfach da ist und der uns jetzt irgendwie herausfordert, aber in einem netten, freundlichen Sinne, so wie Wind.
Verstehe.
Am Meer oder so.
Verstehe. Ich glaube aber wirklich, dass es eine Typsache ist. Ich finde das voll interessant. Also, dass du wirklich sagst, dass du damit deinen Frieden haben kannst. Weil ich glaube, es gibt viele Menschen, die das null nachvollziehen können. Und das ist ja auch fair enough. Du hast gerade von einem Fall kurz erzählt. Vielleicht können wir mal für die Leute, die das noch nicht so genau auf dem Schirm haben, wie deine Arbeit abläuft. Wie funktioniert das? Wie erfährst du von diesem Fall und wie gehst du dann vor? Also jetzt hast du ja heute einen Tag, wo du den ganzen Tag unterwegs bist. Ist es dann zum Beispiel so, dass du jetzt heute in der Bahn sitzt, dann würdest du eine E-Mail zu diesem Fall bekommen, dann würdest du sagen, okay, mache ich, gucke ich mir an. Und wie geht es dann weiter? Also wenn das überhaupt so
genau
abläuft.
Genau, also sagen wir mal, es wäre so, wie du es jetzt gesagt hast, dann würde ich das erstmal zur Vorprüfung an die Tina schicken, an meine Mitarbeiterin und den Leuten, die Frage gestellt haben, sagen, was wir brauchen, nämlich Spuren. Wir brauchen keine Meinungen, wir brauchen keine Tränen, wir brauchen keine Freude, wir brauchen keine Hoffnung, keine Wut, kein Glaube, keine Politik, keine Religion, wir brauchen Spuren. Blut, Haare, Sperma, DNA, irgend sowas. Wenn die das nicht haben, ist sowieso vorbei. Wenn die das haben, dann guckt man halt weiter. Ne? Möchten sie das einsenden? Besitzen sie die Sachen? Wenn es ein DNA-Test ist, ist es überhaupt erlaubt, den zu machen, weil irgendwelche Verwandten davon betroffen sind? Wenn es ein Foto ist, ist das Foto, aus welchem Winkel ist das aufgenommen? Wenn es eine Spermaspur ist, wieso haben sie überhaupt noch die Unterhose? Wieso hat die Polizei nicht die Unterhose? Also was steckt da dahinter, dass das irgendwie die Spuren nicht eingesammelt wurden und so weiter. Und das kannst du dann eben, wie du schon gesagt hast, per E-Mail alles regeln. Dann rede ich sehr viel mit Laboren. Also ich habe ein riesiges Netzwerk.
Das sind dann Fragen, die du erstmal stellst.
Genau, wir checken erstmal, wir machen so eine Art Vorprüfung.
Ja.
Und dann, wenn es dann weitergeht, dann machen wir es entweder selber im Labor und was wir nicht können oder was wir aus bestimmten Gründen, zum Beispiel politische Gründe, nicht in Deutschland machen wollen. Das gebe ich dann Kollegen und Kolleginnen, die ich kenne, in Auslandslaboratorien. Zum Beispiel bei sehr großen Kunstfälschungssachen, da haben wir gerade das Problem, das ist jetzt eine FBI-Sache und dann diese Konzentrationslager-Sache ist auch, da sind natürlich alle Deutschen, sind natürlich da sehr, haben da sehr starke Meinungen zu. Oder wenn es in Philippinen oder in Vietnam oder in Kolumbien oder in Peru oder sonst wo ist, dann muss ich auch umgekehrt manchmal überlegen, lassen wir das in dem Land oder hole ich das aus dem Land raus und mach's dann, nehm's dann mit nach Deutschland. Also das geht auch andersrum. Und so ist das dann ein riesiges Gewurstel von ganz vielen Sachen, die alle gleichzeitig laufen.
Und es sind auch alles, also du kannst wahrscheinlich gar nicht genau sagen, was das für Menschen sind, die sich an dich wenden, oder? Weil es sind einerseits auch private, ich sag mal, betroffene Menschen. Hast du einmal erzählt, dass es zum Beispiel jemand war, der selbst im Knast saß und beweisen wollte, dass er nicht schuldig ist. Und dann gibt es aber auch wahrscheinlich einfach Behörden oder kann man das irgendwie einordnen?
Ja.
Und dann gibt es ja auch viele so historische Sachen, zum Beispiel das Gebiss von Adolf Hitler. Jetzt hast du gerade von einem KZ-Fall erzählt.
Die Mumien in Palermo.
Ja, die Mumien in Palermo.
Ja.
Wie kommt das so zusammen?
Das sortiert, wenn du daran glauben würdest, das Schicksal, also so irgendwie die Nornen, die Schicksalsfäden spinnen, das sortiert sich von selbst. Die historischen Fälle tragen meistens Archäologen und Archäologinnen tatsächlich an mich heran oder so. Es gibt auch so Buffs, weißt du, die sich so rein, besonders so bei Galgenbergen, da kenne ich eine Kollegin, die hat eine Professur und so, die ist Spezialistin für Galgenberge, die jetzt verschüttet sind und wo man dann vorsichtig ausgräbt. Und dann gibt's aber auch so Leute, die vor Ort alle Bücher gesammelt haben aus einem kleinen Ort und die wissen dann so alles darüber, weißt du, so und alles dazwischen. Und mit denen, das sind so Ansprechpartner, die fragen einen einfach. Das wäre so im historischen Bereich. Dann gibt's Sachen, wo mir auffällt, dass das nicht sein kann. Zum Beispiel bei diesen ganz weites Feld, nennen wir mal der Ausstellungsstücke. Das muss nicht nur Kunst sein, das können auch andere Ausstellungsstücke sein. Also ich sage, das, was da auf dem Schildchen steht und eine sehr, sehr weitreichende Folge hat, das kann nicht sein. Und das kann
wirklich? Auch, stehst du dann nochmal in einer Ausstellung oder sowas oder in einem Museum und hallo, kann ich hier mal mit dem Zuständigen sprechen?
Nee, nicht so. Ich gucke dann, ob das irgendwen interessiert, so im Netz.
Okay.
Und falls es jemanden interessiert, dann spreche ich die an und frage die, ob sie da Lust haben, das mal zu prüfen, weil ich will mich nicht einmischen. Also ich mische mich grundsätzlich niemals in irgendwas ein und dränge auch niemandem was auf und veröffentliche auch nichts, wenn das irgendwie keinem gefällt. Das mache ich alles nicht. Also wenn, das ist aber selten. Das Allerhäufigste sind die von dir genannten Privatpersonen und oder Behörden, die halt denken, dass sie die Spezialmethode jetzt in diesem Spezialfall brauchen. Insekten auf Leichen, dann dieses, ich sitze im Knast, ich war es nicht. Dann aber auch, mein Junge war ein guter Junge, es kann nicht sein, dass er da verfault aus dem See rausgezogen wurde, weil in die Situation wäre er so nicht gekommen, weil es war ein guter Junge. Substanzmissbrauch, meine Frau ist auf einmal wie ausgewechselt, es geht ja, sie hat unser Kind entführt. Es geht jetzt um einen Vaterschafts- und Sorgestreit. Dann sage ich so, ja, da habe ich aber mit allem nichts zu tun. Worauf wollen Sie hinaus? Haben Sie Spuren? Dann sagt er, ja, genau, ich habe Spuren. Ich habe nämlich Haare in der Haarbürste und da würde ich gerne mal gucken, von wem die sind und ob da Drogen drin sind, also Substanzen drin sind, ob das die Persönlichkeitsveränderung erklärt.
Das also, stelle ich so mir auch sehr emotional zehrend vor, weil, also gerade wenn es Privatpersonen auch sind, das hätte ich mir zum Beispiel anfangs gar nicht so, also wenn ich mich noch nie damit beschäftigt hätte, hätte ich das, glaube ich, gar nicht gedacht, dass es Privatpersonen sind, obwohl es natürlich total Sinn macht. Weil wenn ich mir jetzt überlegen würde, mir würde sowas passieren, natürlich hat man selber einen Gerechtigkeitssinn und irgendwie einen Drang zur Aufklärung. Dass, wenn das privat, wenn ich dir jetzt eine E-Mail schreibe und komplett aufgelöst bin, weil irgendjemand in meinem Umfeld gestorben ist und das ist irgendwie eine Person, die ich unfassbar geliebt habe, dann ist das gerade für dich eine Person, die offensichtlich eher so ein Realist ist, würde ich mal sagen, wahrscheinlich auch anstrengend, oder? Oder schwierig, da zusammenzukommen.
Nee, überhaupt nicht.
Oder lagerst du das dann aus an Assistenz oder sowas?
Nee, wie du vorhin schon gesagt hast, das ist eine Persönlichkeitsfrage. Also Bei uns sind alle so, also sowohl die Ines, die Tina, meine alte Mitarbeiterin, die Saskia, die ist jetzt auch Programmiererin, ich. Mhm. Also wir haben im Laufe der Jahre uns das auch immer gefragt, weil ich habe früher die Studenten, also die und Studentinnen sind es ehrlich gesagt, sind es nur Studentinnen eigentlich, sind fast nur Frauen weltweit in unserem Beruf. Also das hat nichts
wirklich? Okay.
Ja, weil Dinge, die man so als ekelig ansieht, da sind viele, sagen wir mal, nennen wir es mal Gender-Männer.
Haben Männer weniger Bock auf Ekel?
Das ist ja der Klassiker. Die gucken sich einen Zombie- oder Mittelalterfilm an, wo Köpfe gespalten werden und sobald sie einen einzigen Tropfen Blut sehen, werden sie ohnmächtig.
Ja?
Also, das kann ich wirklich ganz sicher bestätigen. Okay. Also auch aus den Veranstaltungen, aus den Kursen. Kann ich wirklich, also ich mache das jetzt seit 30 Jahren, also ich kann es wirklich aus eigener Anschauung bestätigen. Mhm. Und wir haben im Laufe der Zeit auch gemerkt, dass wir das immer wieder gefragt werden. Immer wieder dieselbe Frage, die du jetzt gerade gestellt hast. Haben gesagt, okay, also irgendwas stimmt hier nicht. Die Leute, es kann ja nicht sein, dass alle Leute verrückt sind, dann sind wohl eher wir verrückt. Und so ist es halt. Also das ist halt so, wir haben dann mal verschiedene Sachen uns angeguckt. Also wir lieben halt die Vertiefung in Einzelheiten und sachliche Messungen und nehmen den Gefühlsanteil einfach als vorhanden wahr, aber bewerten den nicht. Also zum Beispiel sagen wir mal, wenn die Leute super traurig sind, dann merke ich, dass die super traurig sind und das springt auch über, aber es hat für mich persönlich mit dem Fall nichts zu tun und beruflich auch nicht, aber ich muss das nicht abspalten, sondern das ist so. Mhm. Also zum Beispiel jemand, der jetzt Pfleger oder Pflegerin ist, der sollte neben den Kenntnissen über Medikamente und Krankenhausabläufe und dies und das halt vor allen Dingen einen guten gefühlsmäßigen Zugang haben und man nennt das Mitschwingen sozusagen. Also dann verstehen, was den Patienten, Patientin jetzt gerade gut tut und so weiter. Und das ist bei uns genau umgekehrt. Bei uns, wir wissen, dass das Einzige, was den Leuten, wenn sie zu uns kommen, hilft, weil du vorhin gefragt hast, wer zu uns kommt, das sind die, die halt keinen anderen mehr finden. Wir wissen, dass denen nur noch die Spuren weiterhelfen. Weil alles andere haben die hinter sich. Die haben das Heulen hinter sich, die haben das Schreien hinter sich, die haben das Beten hinter sich, die haben die Briefe an die Verwaltung hinter sich, die haben die 2000 Anrufe bei der Polizei hinter sich und so weiter und so weiter und so weiter. Das heißt, das bringt sowieso alles nichts mehr. Und deswegen kannst du
das
sehr, sehr gut mit denen
reden. Ihr habt vielleicht auch gar nicht unbedingt mit den Leuten zu tun, die dann komplett gar nicht mehr sich irgendwie unter Kontrolle haben, weil sie doch auch.
Auf jeden Fall. Also, was heißt unter Kontrolle? Aber sagen wir mal so.
Das klingt jetzt so negativ.
Also Heulen, Ehekrach, bei Sexualdelikten ist das auch ein Riesenproblem, weil die Partner sich zerstreiten dann nach den Sexualdelikten fast immer. Auch so grimmigste Sachen, erweiterte Suizide, der Papi kündigt seiner Ehefrau, der Mutter des gemeinsamen Kindes an, ich gehe jetzt in den Wald und du wirst das Kind nie mehr wiedersehen und so ist es dann auch, er bringt sich um, schafft aber das tote Kind zur Seite, sodass wörtlich, also im Wortsinne ist nicht mehr zu finden ist. Und ich meine, die Leute kommen da mit Spielzeug und sagen, wir haben aus Südamerika von einem Detektiv das Spielzeug bekommen, gucken Sie mal, ob das die DNA von unserem Kind ist, die da drauf ist und so weiter. Wo wir dann sagen, okay, wir können das gerne machen. Wenn Sie sachliche Hinweise darauf haben, dass dieses Spielzeug wirklich, weil die hätten halt gerne, dass das kleine Kind noch lebt, ne? Deswegen hoffen die, dass auf dem Spielzeug die Erbsubstanz ist, weil das Spielzeug ist von vor einem Monat.
Ja.
Der Papi ist aber vor 4 Jahren da in den Wald gegangen. Und also das ist sehr angenehm, mit den Leuten zu arbeiten, weil die, stell dir vor, du hast Krebs und du erzählst das und dann würden alle anfangen zu heulen. Und dann würdest du sagen, hallo, es wäre gut, wenn mir jemand helfen würde. Wie wäre es mit Therapie oder mit irgendwas anderem? Wer geht einkaufen für mich oder so? Also du kannst das nicht, als jemand, der wirklich, wirklich ein Problem hat, brauchst du keinen, der heult.
Ja.
Eine Freundin oder ein Freund ist was anderes. Die können mit dir einen Kakao trinken und heulen. Aber alle anderen nicht. Und so ist das bei uns auch. Wir sind nicht die Freunde von den Menschen, sondern wir sind die das Problem bearbeiten, das echte Problem. Und die verzweifeln halt oft auch daran, dass sie, wie du vorhin das schon angedeutet hast, die glauben an Gerechtigkeit oder so. Mhm. Und das ist unheimlich schwer, den Leuten den Zahn zu ziehen.
Glaubst du noch an Gerechtigkeit?
Ach, dieser Quatsch, ey. Gar nicht. Guck dich doch mal um, ey. Ja. Also wirklich, nein, ich möchte jetzt gar nicht drauf eingehen.
Aber
also,
machst du das dann trotzdem aus einem Gerechtigkeitssinn irgendwie, dass das der Antrieb ist, dass man irgendwie sagt, man kann hier was zu beitragen, weil häufig hat man ja so von Politik oder von irgendwie Gerechtigkeitskämpfen so diese romantische Vorstellung, da ist irgendwie, keine Ahnung, eine Greta Thunberg und die versucht auf der ganzen Welt was zu erreichen oder irgendwie eine Politikerin oder eine Aktivistin, was auch immer. Aber häufig ist es ja für einen selber eigentlich viel angenehmer oder für ein viel befriedigenderes Gefühl, wenn man im Kleinen vielleicht, wenn man einem Freund bei was helfen kann, weil man wirklich auch sieht, dass sich was verändert. Wenn du Klimaaktivistin bist, dann siehst du es leider erstmal nicht, weil leider nicht genug passiert. Ist das sowas, was dann für dich wenigstens, wenn du wirklich was rausfinden konntest, was geholfen hat, selbst wenn es nicht das ist, was die Leute hören wollten, dass du dann denkst, irgendwie habe ich was Gutes getan.
Die Greta ist ja auch Aspi, ne? Also ich würd mal sagen, das sehe ich...
Das Asperger-Syndrom meinst du, oder?
Ja, die ist im Autismus-Spektrum auch, ja. Und ich denke mal, dass ich das wahrscheinlich, ich vermute mal, dass sie das so ähnlich sieht wie ich. Natürlich ist es schön, wenn du was erreichst. Aber es geht zunächst mal darum, Klarheit in den Tatsachen festzustellen. Was die Welt damit macht, ist immer noch eine andere Frage. Also es reicht, glaube ich, Menschen wie unter anderem ihr oder auch was wir in unserem Bereich machen, einfach mal Licht auf die sachlichen Bestandteile des Falles oder des, in dem bei ihr dann halt Klima oder bei uns dann halt die Kriminalfälle drauffallen zu lassen. Zum Beispiel, das mache ich jetzt in Brüssel auch. Ich habe jetzt nur die neuesten Studien rausgesucht und serviere die so, dass sie natürlich verständlich und angenehm und dass man die es gerne anguckt, ne, und nicht dann nur so denkt, so, okay, nur noch eine halbe Stunde. Ne? So, und das reicht aber. Ich glaube, das ist gut, dass du das fragst. Das ist, glaube ich, wirklich ein sehr großer Unterschied zu anderen Menschen, die dann lieber das Ergebnis
sehen. Und das erklärst du mit einem, nur nochmal zum Verständnis, mit einem Autismus, oder?
Ja, ich glaube schon, dass das zumindest ein Schuss, wie der Hans Asperger gesagt hat, nachdem das früher benannt war. Ja. Der hat ja gesagt, für bestimmte Tätigkeiten, unter anderem auch in der Wissenschaft, brauchst du so einen Schuss Autismus.
Ah, okay,
hat er selber gesagt. Also ich will das jetzt...
Das heißt so dieses ganze, was ist dein Beweggrund und was ist deine Motivation, das gibt's für dich gar nicht, sondern das ist einfach, das erklärt wahrscheinlich auch so ein bisschen das mit den Pausen machen oder nicht Pausen machen. Es ist einfach so, das ist das, was dir Spaß macht und das ist die, also gar nicht viel mehr.
Ja, genau, doch, ich glaube, es ist, jede Person ist natürlich verschieden zusammengesetzt. Ja.
Also jetzt bei dir persönlich.
Genau, bei mir kommt noch dazu, dass mir auch sehr schnell langweilig ist. Das ist jetzt noch ein Zusatz-Mosaiksteinchen.
Was hältst du davon, dass, weil du so viel mit, ich sag jetzt mal so blöd, Mord und Totschlag zu tun hast, dass es so einen Trend dahin gibt, dass Menschen sich so dafür begeistern? Also einerseits hat man True Crime. Ich hatte letztens die zwei Mädels von Mordlust zu Gast hier im Podcast, von dem Mordlust Podcast. Aber auch, dass mir auffällt, dass wenn ich mir jetzt so öffentlich-rechtliche Reportageformate, da gibt's ja ganz viel Steuerung, FY-Kollektiv und wie sie alle heißen, fällt mir auf, oder auch die ganzen Doku-Formate auf YouTube. Es gab auch während Corona so einen krassen Trend dahin, irgendwie das Elend der Welt zu besprechen. Aber mit Elend der Welt meine ich jetzt eben nicht das Offensichtliche wie Klimawandel, Rassismus, soziale Ungerechtigkeit, sondern mein Sohn ist ein Jahr alt und hat eine unheilbare Krankheit oder sowas. Oder er hat seine Frau vergraben. Also so wirklich Horrorgeschichten, wo man sich denkt, warum schauen sich die Leute das an, während die Welt untergeht? Und zweitens, warum haben wir überhaupt ein Bedürfnis dazu? Und, also ich habe das nicht so doll. Warum haben Menschen so doll das Bedürfnis, sich mit so viel Elend und solchen schrecklichen Geschichten zu beschäftigen. Kannst du das aus deinem Alltag heraus nachvollziehen?
Es gab es schon immer eigentlich. Also zum Beispiel, als die Schauerliteratur entstanden ist von sagen wir mal, Edgar Allan Poe und dann im Grunde genommen aber eigentlich auch noch bei Arthur Conan Doyle, da weht ja auch noch so ein großer Schauer mit bei Sherlock Holmes. Zumindest da war das für die Leute einfach eine Abwechslung. Und das zielt manchmal auf Kriminalität und Kriminalfälle, manchmal aber auch nicht. Ich sammle ja die alte Kriminalliteratur und man sieht da so Wellenbewegungen. Also die gibt's aber schon immer. Ich würde mal sagen, ich weiß nicht, also das ist jetzt nicht keine echte Zahl, die ich gemessen habe, aber so, ich würde mal sagen, so alle 15 Jahre oder so grob, ja, oder 25 Jahre, ich weiß es nicht, geht das also immer hoch und runter. Dann gibt's wieder ganz viel von diesem True Crime. und oder Schauerliteratur, also wie jetzt, das wäre heutzutage Zombie-Filme und die dann wieder ein Revival erlebt haben oder Vampir-Filme, die dann wieder ein Revival erleben und so weiter. Oder Stranger Things oder was weiß der Teufel, Supernatural, ist alles egal. Manchmal geht es dann eher eben dieses Göttliche, Superheldenhafte, dann geht es mal wieder in die Krimis und so. Ich denke, es ist einfach, weil die Menschen nervliche Anregung suchen. Mhm. Ich glaube, mehr ist das gar nicht. Mhm. Und dann ist es auch egal, welche, zum Beispiel bei Krimis hast du den Vorteil, das ist dann so ein bisschen Rätsel, dann kannst du miträtseln. Mhm. Die Leute machen ja auch gerne so Dokus, verstehe ich auch nicht.
Ja.
Oder Kreuzworträtsel. Also es ist wahrscheinlich für die meisten einfach ein Zeitvertreib und ein bisschen Anregung. Weil du jetzt gesagt hast, während Corona, dann saßen die Leute vielleicht zu Hause rum, hatten wenig Anregung, haben sich da vielleicht die Anregung.
Ich frage mich ja zum Beispiel, es ist Krieg in der Ukraine, der Klimawandel ist sowas von da und ich mag mir die nächsten 10, 20 Jahre eigentlich gar nicht ausmalen. Vor allem auch ausmalen nicht nur im Sinne von, was das für Konsequenzen hat, sondern wie schlimm das sein wird, das auszuhalten als Bürgerin, dass nicht genug passiert. Das ist ja eigentlich der viel größere Grusel, dass man irgendwie auf so einen Eisberg zufährt und alle sind so, ach, wird schon, aber man sieht ihn ja vor sich. Und ich das überhaupt nicht nachvollziehen kann, dass man jetzt noch das Bedürfnis hat, sich mit so Einzelschicksalen auseinanderzusetzen, weil, also vielleicht bin ich auch komisch, aber ich merke manchmal, ich bin ja auch selber Journalistin, da muss ich mich auch noch mit diesen ganzen Themen auseinandersetzen, die alle so schrecklich sind. Bin dann, wenn ich abends zu Hause auf der Couch sitze, eigentlich ganz froh, wenn ich mir irgendeine Doku über was Schönes angucken kann oder meinetwegen eine Coming-of-Age-Story, einfach irgendwas Positives. Weißt du, wie ich meine? Mhm.
Ja, ich denke, das ist auch natürlich eine Charakterfrage. Also die Crime-Podcasts, ich glaube, oft ist es auch einfach eine Übung in Journalismus, muss ich auch ehrlich sagen. Also man merkt ja auch, wie die teilweise wachsen, inhaltlich auch wachsen und vom Formellen her wachsen oder auch neue Formate erfinden eigentlich. Teilweise, also hier bei Steuerung F ist das ja zum Beispiel auch so. Und ich würde das gar nicht so auf den eigentlichen Inhalt der Kriminalistik reduzieren. Also ich kann es dir mal umgekehrt sagen. Ich hatte jetzt gerade in München, also gestern war ich noch in München. Mhm. Da habe ich auch 5 Tage lang so einen True Crime Abgleich gemacht mit einer Autorin. Mhm. Und die hat die True Crime Fälle aufgeschrieben. Die ist aber eigentlich Krimi-Autorin. Und das geht meistens schief. Bei ihr ist es aber nicht schief gegangen. Also wenn die Krimi-Autoren True Crime machen, das funktioniert meistens nicht. Die treffen den Ton überhaupt nicht.
Okay.
Also die machen dann diese dramatischen, er dachte, er sagte, und dann fragt man ja, woher weißt du denn, was der dachte, woher weißt du, was der sagte?
Verstehe.
Und
so weiter. Da wird zu viel reininterpretiert.
Oder es ist immer irgendwas ist brutal zum Beispiel. Dann sagt man, woher weißt du denn, dass das brutal war in dem Moment? Also das ist doch deine Wertung. Was hat das denn damit zu tun mit dem Fall? Mhm. Und das hat auf jeden Fall, das hat sie super gemacht, die Romy Hausmann. Und dann haben wir, dann hat sie immer, wenn sie gerade was spannend fand, Wasserleichen, irgendwas, dann hat sie mich dazu was gefragt. Und ich denke, das ist für sie einfach eine, so wie ich, also sie richtet einfach ihre Aufmerksamkeit auf etwas, was viele Leute interessiert auf der einen Seite, aber andererseits, wo man mal so hindurch wachsen kann. Also wenn du weißt, was die Menschen, zu was sie in der Lage sind, aber auf der anderen Seite auch, dass viel aufgeklärt werden kann, wenn du siehst, dass alle zu allem fähig sind oder wie du gerade sagtest mit dem Aushalten, dass man auch manchmal extrem viel aushalten muss und so, dann ist das halt eine Übung auch. Mhm. Also so wie eine klassische, wie so eine kathartische Geschichte, durch die du durchgehst. Und was man nicht vergessen sollte, extrem viele Leute, das gilt jetzt aber nur für mein Publikum, bei den Vorträgen, nicht für die Leser und Leserinnen von True Crime, das weiß ich nicht. Da sind auch extrem viele Leute dabei, die hochgradig traumatisiert sind. Sexuelle Gewalt, häusliche Gewalt, Vernachlässigung, alles. Also jemand ist urplötzlich aus dem Nichts gestorben, in einer gar nicht traumatischen ursprünglichen Umgebung. Also weiß ich nicht, der Ehemann oder die Ehefrau kippen einfach um, während gerade die Kinder 3 und 4 sind und das Haus gerade frisch gebaut ist und so. Mhm. Also
Menschen, die dann dadurch sich so ein bisschen eine Kontrolle drauf, also ein Gefühl von Kontrolle, dadurch, dass sie die Situation wieder durchleben.
Ja, Kontrolle durch Informationen und Abgleich damit, dass es woanders viel schlimmer ist. Das ist besonders für Traumatisierte sehr, sehr wichtig. Ja, klar. Zum Beispiel, wenn du siehst, was den Opfern bei Seriendelikten passiert ist, die da langsam totgefoltert werden, setzt das natürlich dein eigenes Leid in ein bisschen, ich will nicht sagen erträglicheres Licht,
wirklich,
aber
hilft einem das, wenn man
das hilft auf jeden Fall besonders, weil ja gerade wenn die...
Ich überlege jetzt gerade, wenn es mir schlecht geht, ich weiß nicht, ob man das jetzt mit so einem Schicksal vergleichen kann, ob mir das, ich glaube, da kann man mir dreimal sagen, dass es anderen Leuten gerade schlechter geht.
Also nein, so funktioniert es natürlich nicht, wenn die das andere sagen. Das funktioniert gar nicht, dann wirst du
man
eher
muss
sauer.
Man selber realisieren,
du? Genau, das dauert natürlich Jahre und ist nur ein ganz kleiner Teil von dem ganzen Vorgang. Du musst natürlich auch akzeptieren, dass es passiert ist und dass du die Vergangenheit nicht ändern kannst. Das ist auch super wichtig. Du musst hinnehmen, dass es keine Gerechtigkeit Gerechtigkeit und höheren Kräfte gibt, die dich schützen. Klar, und aber dann ist es auch so, es ist gut, das eigene Leben, was ich jetzt neutral meine, das kleine Leben, ich meine es jetzt nicht wertend, einfach nur, es ist halt ein kleines Leben, einzusortieren in das große Ganze. Mhm. Oder zum Beispiel, was für viele Leute auch wichtig ist, Naturerlebnisse, dass sie mal wieder sehen, okay, da, es gibt nicht nur Menschen, sondern es gibt halt auch noch Tiere und Pflanzen und so weiter, die auch irgendwie wichtig und schön und angenehm sein können, müssen sie aber nicht. Die können genauso gut böse und arschlochig sein, also gerade Tiere. Also das ist, glaube ich, eher so ein bisschen den Blick weiten. Du weitest einfach den Blick. Und Kriminalfälle bieten sich vielleicht als erstes zunächst mal an, aber die meisten Leute bleiben ja nicht drauf hängen. Die machen dann später, interessieren sich dann für was anderes.
Was sollten denn mehr Menschen deiner Meinung nach über den Tod wissen? Weil das ja schon ein Thema ist, mit dem du dich sehr viel auseinandersetzt. Und ich würde sagen, der Großteil der Menschen versucht sehr zu verdrängen.
Was ich gut fände, da habe ich auch jetzt mehrere Fortbildungen während Corona mit Bestattern dann online gemacht, also Zoom-Fortbildung, dass der menschliche Körper halt geliehen ist. Ne? Du bestehst zum Viertel, also der Viertel des Kohlenstoffs in deinem Körper ist so alt, dass man das jetzt gar nicht mehr so beschreiben kann, dass das noch eine glaubwürdige Zahl ergibt. Das Eisen in deinem Körper ist auch in dem Blut, wir atmen ja mit dem Eisen, was in den roten Blutkörperchen ist, da haftet der Sauerstoff ja an, den du einatmest. Das ist, es stammt aus der Zeit, bevor es die Erde gab. Also auf der Erde ist noch nie Eisen entstanden, noch nie. Das heißt, du bist halt, dein Körper ist geliehen und du solltest den in der Natur wieder so zurückgeben, also sich nicht verbrennen lassen oder sowas, wo das dann, das ist halt so wie diese Äcker, über die wir gerade geredet haben. Weißt du, den Körper verbrennen, das ist so wie, das gehört mir und jetzt mache ich damit, was ich will und nach meinem Tod wird das nicht verwesen, sondern in die Luft gejagt und dann kommt das weg und dann ist das sauber und so und dann so, oh mein Gott, um Gottes Willen, leg doch mal die Hand auf die Wiese und atme mal durch. Ey. Also das ist einfach nur, das ist Kohlenhydrate, Eiweiße, Wasser, Eisen, ne, und so weiter und das muss zurück in diesen Kreislauf der Natur zurückgehen. Und in den USA gibt es das auch schon erlaubt, also als Cocoon, das ist so ein, da kannst du so aus Pilzgeflecht so einen Sarg machen, der ist sogar CO2-negativ, also nicht nur neutral. Und so solche Sachen, die finde ich aus meinem kleinen Blickwinkel ganz interessant. Also das ist, wir gehören wirklich zur Natur. Das ist nicht nur das Wollsockengelaber von irgendwelchen Wahlliebhabern und Liebhaberinnen oder Delfinretterinnen und Rettern, die ich alle sehr gut finde und unterstütze, sondern das ist eine naturwissenschaftlich knallharte Tatsache. Und wir zerstören das halt unter anderem auch dadurch, dass wir die ganzen Leichen verbrennen. Das kostet super viel fossile Energie, natürlich nicht für eine Leiche, aber wir sind fast 10 Milliarden Menschen demnächst. Also das ist unfassbar. Also das, daran sieht man, daran sieht man, dass die Menschen den Kontakt zu den natürlichen Kreisläufen verloren haben.
Ja, oder natürlich einen viel romantischeren Blick wahrscheinlich darauf haben. Romantisch meine ich im Sinne von nicht so realistisch, naturwissenschaftlich und sich das wahrscheinlich einfach nicht nehmen wollen, genau wie du gerade gesagt hast. Weil wir jetzt gleich schon am Ende unserer Bahnfahrt sind, gibt es eigentlich auch Dinge, wo du an etwas glaubst, wo du nicht Realist bist?
Dass der Zug pünktlich sein könnte.
Das finde ich schön. Ja gut, dann wünsche ich dir sehr, sehr viel Glück dabei. Bist du denn jetzt aufgeregt eigentlich vor morgen Abend?
Nee, es ist
heute, morgen meinst
morgen
du?
Morgen ist das
nee, deinem Kalender.
Nee, es ist eher so eine ganz tiefe Ruhe. Also es ist das, wie gesagt, wirklich, ich habe jahrelang den Kram gesammelt. Ich habe auch 2017 schon mal einen Vortrag gehalten. Aber da habe ich das noch sehr lebendig gemacht, weil ich dachte, du kriegst die Leute bestimmt mit ganz viel einleuchtenden, lebendigen Einzelheiten. Mhm. Aber jetzt habe ich das genannt, Time is up. Also so heißt der Vortrag auch. Jetzt ist Schluss. Und wenn ihr nicht in der Lage seid, das Allerkleinste auch selber durchzuführen und immer nur auf Regierungen und nach draußen verweist, dann wird's halt nichts, weil ihr seid ja selber Teil der von denen da oben oder von der Regierung. Ich meine, die wurde ja in den demokratischen Ländern gewählt oder es unterliegt irgendwelchen wirtschaftlichen Kreisläufen, die auch nicht gesteuert werden durch diktatorische Macht, sondern die auch darauf beruhen, dass alle mitmachen, besonders Konsumierende. Und es ist eher so, jetzt fühle ich mich ruhig. Also ich hatte zwischendurch, habe ich mir gedacht, da musst du so viel rausschmeißen und so viel reintun und dies und das. Ich habe mir wirklich endlos viele Gedanken gemacht. Aber jetzt erlebst du mich in dem ruhigen Endmoment, wo alles friedlich ist. Passenderweise fahren wir gerade auch so einen kühlen Tunnel.
Ja, ne? Das ist sehr schön. Ich wünsche dir sehr viel Erfolg. Gibt es irgendwas, was so das Beste wäre, was nach so einem Vortrag passieren kann? Gibt es irgendwas, wo du nach einem Vortrag denkst, das war heute richtig erfolgreich? Nee. Richtig guter Tag?
Nee, überhaupt nicht. Ich freue mich, wenn es irgendwen erreicht. Und das ist wie in der Natur. da passieren Zufälle, hier bricht ein Vulkan aus, da gibt es einen schlammrutschenden Berghang. Wie die Natur da in ihrer endlos mäandernden Vielfalt weitergeht und welche Richtung das nimmt,
das überlässt du ihr.
Das überlasse ich den Menschen als Zuhörern und Zuhörern und der Natur als Natur.
Vielen Dank, Marc Benecke. Viel Erfolg bei deinem Vortrag.
Ich danke dir.
Ich hoffe sehr, diese Folge mit Marc Benecke war für euch genauso lehrreich und spannend wie für mich. Wenn ja, dann könnt ihr diesen Podcast sehr gerne unterstützen, indem ihr ihn mit euren Freunden teilt, auf Social Media teilt und eine positive Bewertung oder auch Kommentare hinterlasst. Die nächste Folge erscheint in 14 Tagen, dann zu Gast Julia Engelmann.